Wir haben eine Haftara wiederum aus Jesaja, weil wir sind in den berühmten Haftarot des Trostes immer noch. Und das ist jetzt die vierte all der Haftarot des Trostes von insgesamt sieben, die es gibt. Und wir haben bei den letzten Haftarot gesehen, dass die auch ein bisschen eine Entwicklung hatten, welcher Schwerpunkt in welcher Haftara gesetzt wurde. Wir hatten am Anfang einmal bei Nachamu Nachamu, dass überhaupt einmal ein Trost, eine Motivation ausgesprochen werden musste, dass einmal kommuniziert wurde, die Grauslichkeiten sind jetzt vorbei, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, es wird wieder gut werden. Das war am Anfang das Thema. Und dann hatten wir Haftarot, die sich mit möglichen Einwänden, Problemen, die dann immer noch da sind, beschäftigen. Und jetzt haben wir einen Text wieder aus Jesaja, Jesaja 51, Kapitel 51, Vers 12 bis 52, 12. Falls jemand einen Tanach zur Hand hat, ist das sehr hilfreich, wenn ihr einen Tanach zur Hand habt. Wenn nicht, dann schaut ihr euch das nachher an. Es fängt an bei 51, 12. Und dieser Text ist ein bisschen lang und wir werden daher ihn jetzt nicht so genau im Detail durchgehen können. Es ist eine relativ lange Haftara, ganz im Gegenteil zur vorigen Woche, wo sie kürzer war. Aber wir haben auf den ersten Blick vielleicht gleich eine Frage, die man beim Buch Jesaja manchmal haben kann. Nämlich, dass man auf an der Oberfläche, bei einem ersten Lesen oder vielleicht doch noch bei einem dritten und fünften Lesen, hat man das Gefühl, er wiederholt sich eigentlich relativ oft. Irgendwie sagt er uns Dinge, die sind zwar sehr schön, die sind vielleicht auch verständlich, auch wenn sie ernst sind, mahnend sind, sind sie verständlich, dass das wichtig ist. Aber manchmal hat man das Gefühl, ja, okay, das hatten wir ja schon. Und falls jemand von euch Zeit hat, sich das einmal genauer anzuschauen, es ist tatsächlich so, dass die erste Haftarot, dieser Trosthaftarot, Nachamu Nachamu, dass die wirklich viele Ähnlichkeiten hat mit dem Text, den wir heute haben. Also man kann nicht so tun, als wäre da nichts, sondern es wiederholt sich eindeutig einiges. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, was das jetzt heißt. Eine Möglichkeit ist zu sagen, na gut, Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, die kann man nicht oft genug sagen. Die wiederholt man halt, weil sie sehr wichtig sind. Dann können wir den Schulz beenden, dann ist das die Antwort. Es wird halt öfter wiederholt, weil es wichtig ist. Das ist aber natürlich nicht alles. Das ist sicherlich gerade bei Jesaja auch ein Faktor. Man kennt das ja auch im wirklichen Leben. Übrigens, jede Person, die irgendwo unterrichtet, kennt das. Manche Sachen kann man nicht oft genug sagen, darum sagt man sie mehrmals. Aber das ist natürlich nicht die ganze Erklärung. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, na gut, wenn sich da jetzt etwas wiederholt, dann sollte es vielleicht auch was Neues dazugeben. Es kommen mehr Details dazu. Das Thema wurde schon mal aufgegriffen. Wir hatten anfangs bei Nachamu Nachamu, Gott hat gesagt, ihr sollt getröstet werden, ich bin euer Tröster, die Zerstörungen sind vorbei, es kommt jetzt eine bessere Zeit. Da wurde das einmal so in großen Zügen kommuniziert. Und jetzt bekommen wir zu diesem Thema, das schon bekannt ist, noch mehr Details. Das ist natürlich auch eine Sache, die hier greift. Darum habe ich auch gesagt, der Text ist relativ lang. Also, es wird einfach genauer ausgeführt. Gut. Jetzt, wenn wir es uns genauer anschauen, werden wir aber noch ein bisschen mehr finden. Es fängt also an in 51, Entschuldigung, so lang ist es ja auch wieder nicht, 51, 12. Anochi, Anochi, Humenachechem. Ich bin derjenige, das Anochi wird wiederholt, ich bin derjenige, der euer Tröster ist. Wir sehen übrigens auch eine Parallele gleich im ersten Satz mit der Haftara von Nachamu, weil da wurde auch verdoppelt gesagt, Nachamu, Nachamu, tröste, tröste mein Volk. Also, hier sagt Gott, ich bin derjenige, der euch tröstet und kein anderer. Anochi bedeutet ja ich. So wie das alltäglich geläufige Ani auch ich bedeutet. Was ist der Unterschied? Anochie wird häufiger im Tanach von Gott verwendet. Nicht unbedingt notgedrungen nur, aber häufiger. Weil Anochie heißt ich und kein anderer. Im modernen Ivrit ist die Anochiut der Egoismus. Also Anochie heißt ich, wirklich ich, nicht irgendwer. Während das Wort Ani ist ein neutrales Wort, ich im Unterschied zu dem anderen halt. Ja? Also hier spricht typischerweise Gott und indem er sagt Anochie, sagt er genau ich und nicht irgendwer anderer. Und dann verdoppelt er es noch, ganz sicher ich, wenn der da euch tröstet, nicht irgendwer. Und jetzt kommt im ersten Abschnitt ein Thema. Wer seid ihr denn, dass ihr euch fürchtet vor Menschen, vor sterblichen Menschen, die ja auch Gott geschaffen hat? Dieses Thema hatten wir schon in der Haftara von der letzten Woche, dass Gott ja derjenige ist, der auch die Kriegsmächte erschaffen hat, die irgendwas tun können. Also am Schluss ist es immer so, dass Gott derjenige ist, der das alles in der Hand hat. Das haben wir hier sehr deutlich. Aber es wird ja noch etwas gesagt. Ihr fürchtet euch vor einem Unterdrücker, aber der Unterdrücker ist ja gar nicht mehr da. Hier wird angesprochen, dass nach einer Zerstörung, man kennt das leider von Menschen, die Krieg und Zerstörung erlebt haben, dass nach einer Zerstörung, nach einem Krieg, ist man unter Umständen so traumatisiert von dem, was geschehen ist, dass man sich auch nachher noch fürchtet. Wir kennen das leider immer wieder von Menschen, die Kriege überlebt haben, die Shoah überlebt haben, aber auch Menschen, die sozusagen irgendwelche Kriege überlebt haben. Es gibt heute in Österreich immer wieder Menschen, die haben als Kind den Jugoslawienkrieg erlebt. Diese Menschen haben oft solche Sachen wie, wenn es irgendwo kracht, wenn es stockfinster ist, dann fängt man an, sich zu fürchten, weil das Assoziationen an die Kriegszeiten erweckt. Ich erinnere mich an ein älteres Ehepaar, die konnten in einer Wohnung im ersten Bezirk nicht die Vorhänge ganz dicht machen, dass es völlig stockfinster gewesen wäre, weil sie hätten dann die Erinnerungen gehabt an Verdunkelungen, die man zu Kriegszeiten machen musste, wenn Bombenalarm war und solche Sachen. Also es bleibt etwas an Furcht übrig, auch nachdem der Bedroher gar nicht mehr da ist. Das ist das, was hier angesprochen ist mit, ja, wo ist denn dieser Unterdrücker? Du fürchtest dich immer noch, du sollst dich jetzt aber nicht mehr fürchten, weil Gott ist derjenige, der uns helfen wird. Und jetzt sehen wir etwas Interessantes, wenn wir den Text ein bisschen anschauen, wie er strukturiert ist. Ich habe gesagt, der Text ist nicht kurz. Die Haftara ist relativ lange für das, was bei einer Haftara üblich ist. Aber sie gibt uns eine Struktur, indem wir insgesamt viermal so einen Anfang eines Absatzes haben, wo sich etwas wiederholt, wo sich ein Wort wiederholt. Wir haben eröffnet mit Anochi, Anochi. Ich, Hashem, bin derjenige, der euch tröstet. Ihr sollt euch jetzt nicht mehr länger fürchten. Und jetzt kommt ein neuer Absatz in Yudzayin, in Vers 17, 51, 17. Hit oreri, hit oreri, kumi Yerushalayim. Übrigens, es wird euch auffallen, falls es nicht schon längst aufgefallen ist, der Verfasser von Lecha Dodi im 16. Jahrhundert, der Rav Shlomo Alkabes, der Lecha Dodi geschrieben hat, hat hier sehr viele Quellen. Also das Hit Orri, Hit Orri, das kennt man von wo, nämlich von Lecha Dodi. Hier ist das Original. Und wir werden noch ein paar Sätze in dieser Haftara sehen, die in Lecha Dodi anklingen. Also, hit oreri, erwache, wach auf, steh auf, Yerushalayim. Du hast getrunken von diesem Kelch all dieser Schrecklichkeiten. Und jetzt ist es aber vorbei. Das ist das neue Thema, das gesagt wird auch, hier wird eigentlich relativ klar auch Bezug genommen und ausgesprochen, was Schreckliches gewesen ist. Das ist bei den anderen Texten nicht automatisch da gewesen. Es geht ja darum, jetzt in die Zukunft zu schauen. Hier wird aber ein Blick gemacht in die Vergangenheit. Was war? Du hast diesen Kelch von Gottes Zorn getrunken und all das durchgemacht. Das ist alles gewesen. Und jetzt sagt Gott aber in Vers 22, wird er sagen, ja, es gab diesen Kampf, diesen Streit, Brief ist ein Streit, den Gott geführt hat mit seinem Volk, weil wir uns so aufgeführt haben. Und drum war es so, dass du genommen hast Aber jetzt ist es so, dass das aus ist. Jetzt hat Gott diesen Streit beendet und hat aus deiner Hand genommen diesen Becher alle der Schrecklichkeiten. Jetzt ist es vorbei. Und wenn ihr nun weiterschaut, haben wir wieder so eine Verdoppelung bei einem neuen Absatz. Das ist jetzt schon Kapitel 52, 1. Uri, Uri, Livshi Useich Zion. Das ist übrigens wieder etwas, das wir aus Lechadodi im Ohr haben. Uri heißt auch erwachen. Ich werde auf diese beiden Wörter, Hit Orer und Orer, eingehen. Uri heißt auch wach auf. Wir hatten Hit Oreri, wach auf. Und Uri heißt ebenfalls wach auf. Wir werden gleich schauen, was der Unterschied ist. Uri, Uri, Livshi Useich Zion. Erwache, erwache oder eigentlich erwecke. Und kleide dich in deine Kraft, Zion. Livshi Bigdetiv Arteich Jerusalem. Zieh dir an die Kleider deiner Pracht, Jerusalem. Ihr Kodesh, die Stadt der Heiligkeit. Kilo Yosif, Yavovach, Ort Aral Vetame. Denn es wird nicht mehr kommen über dich das Schlimme und das Unreine. Und Hitna'ari mi'afar, kumische wie Jerusalem, erhebe dich vom Staub, stehe auf und sitze. Also sitzen im Sinn von, man kann ruhig und gelassen irgendwo sitzen, wo man auch auf einem Sessel oder so sitzt, also nicht eben den Staub dahin kriegt, das ist gemeint. Und denn du wirst, und jetzt kommt eine interessante Bemerkung, du wirst nicht ausgelöst werden mit Geld. Das ist am Schluss von Vers 4. Velo bechesef kigaelo, nicht mit Geld wirst du ausgelöst werden. Das meint, es wird irgendetwas Höheres sein. Es wird Gottes Werk selbst sein. Die normale Situation in einer Konfliktsituation, Kriegssituation ist, wenn man Gefangene befreien will, muss man Erlösergeld zahlen. Also das wäre eine sehr weltliche Vorgangsweise, dass man feststellt, irgendwie muss da jetzt jemand, der in eine Gefangenschaft geraten ist, ausgelöst werden. Na, meistens muss man dafür eine Stange Geld hinlegen. Das ist nicht das, was hier passieren wird. Das Ausgelöstwerden bezieht sich natürlich darauf, dass Am Israel jetzt im Exil ist, unter der Herrschaft fremder Völker. Aus dieser Fremdherrschaft soll es ausgelöst werden, damit es heimkehren kann. Wir müssen ja hier im Hinterkopf behalten, dass Jesaja natürlich von einer messianischen Zeit spricht, die wir zwar heute immer noch vor uns haben, aber zur Zeit, wo Jesaja lebte, hätte das ja auch schon die Rückkehr nach dem babylonischen Exil, von dem Jesaja wahrscheinlich sicher schon wusste, dass es so etwas geben wird wie ein Exil, aber er spricht davon, dass es eben auch eine Rückkehr geben wird. Also ob das die Generation ist, die aus Babel zurückkommt oder die Generation, die aus der Sowjetunion rauskommt oder wir, die wir noch in Wien-Leopoldstadt sitzen, das ist hier natürlich alles offen. Aber das Ausgelöstwerden bezieht sich darauf, wir sind im Exil und wir wollen da jetzt irgendwie raus in eine messianische Zeit. Und jetzt wird also auch diese messianische Zeit angekündigt. Und dann kommt noch einmal, ganz am Schluss unserer Haftara, ein kleiner Abschnitt, der wieder mit so einer Verdoppelung beginnt. Das überliest man fast ein bisschen, dass da noch einmal ein neuer Absatz ist, weil dieser Absatz ziemlich kurz ist und dann ist es schon aus. Also man könnte sagen, das gehört zu dem, was vorher war, dazu. Thematisch und inhaltlich gehört es das auch. Aber das Interessante, was hier ist, ist, dass wieder vom Sprachlichen her gezeigt wird, dass hier ein neuer Schritt ist, weil wir wieder so eine Verdoppelung haben. Vers 11, 52, 11. Suru, suru, zeumisham. Wendet euch weg, geht hinaus von dort. Also wir haben hier auch wieder so eine Verdoppelung. Wir hatten ganz am Anfang Anochi, Anochi, ich, Hashem, bin der dich tröstet. Dann hatten wir Hit-Oreri, Hit-Oreri, Kumi, Jerusalem, wach auf, steh auf, Jerusalem. Dann hatten wir Uri, Uri, Livshi, Useich Zion, erwache und ziehe an die Kleider deiner Kraft, Zion. Und jetzt haben wir als vierten Schritt Suru, Suru, sehr unscham. Weicht weg. Lasur ist von etwas wegweichen, sich von etwas abwenden, von etwas wegweichen. Suru, suru, se unisham geht hinaus von dort. Und dieser Schluss ist sehr interessant. Jetzt, da ich gesagt habe, der Text ist ein bisschen zu lang, dass wir uns den zur Gänze jetzt anschauen würden, wollen wir uns diese letzten Sätze ein bisschen anschauen. Das ist von Vers 11 weg, 52,11. Suru, suru, se unisham, tame altigau, das Unreine berührt nicht. Seumitocha geht hinaus aus ihr. Hibaru nos ekli Hashem. Macht euch rein, die ihr tragt, die Geräte Hashems. Was immer das heißen mag. Das ist wieder so eine Stelle, wo, wenn man jedes Wort übersetzt hat, weiß man nicht automatisch, was das heißt. Aber lesen wir noch bis zum Schluss. Kilo vechipazon tizi'u, denn nicht in Hast wirst du hinausgehen. Uvimnusa lo telechun. Und ihr werdet nicht gehen in einer Flucht. Ki holech lifnechem Hashem, denn es geht für euch Hashem. Ome asifchem Elohi Israel. Und es wird der sein, der euch bewacht, oder eigentlich hat das ein bisschen was mit Einsammeln zu tun, der euch sammelt, aber sammelt auch im Sinn von behütet, der Gott Israels. Hier endet unser Haftarah und hier ist auch ein Text von Jesaja, ein Absatz, und kommt tatsächlich dann etwas Neues. Also wenn ich gesagt habe, wir haben diese vier Teile im Text, die wir durch diese vier Wiederholungen einteilen können, Anochi, Anochi und Hit-Orri, Hit-Orri und Uri, Uri und Suru, Suru, dann sind das tatsächlich auch diese vier. Es ist manchmal bei einer Haftarah ja so, dass der Text der Haftarah ein bisschen mittendrin anfängt und auch mittendrin wieder aufhört. Das ist in dem Fall nicht so dramatisch, sondern wir können hier wirklich diesen Teil als einen Abschnitt im Text erkennen, wo nachher was anderes kommt. Also das war unser Schluss. Jetzt, bevor wir den Schluss anschauen, schauen wir noch ein bisschen einen Blick auf das Ganze. Der erste Teil, Anochi, Anochi, hat von der Gegenwart gesprochen. Ich bin Hashem, der euch tröstet. Du sollst dich jetzt nicht mehr fürchten, der Unterdrücker ist ja gar nicht mehr da. Der zweite Teil geht in die Vergangenheit. In diesem Satz, hit orri, hit orri, wache auf, wache auf, da geht es nachher weiter mit, du hast zu trinken bekommen, den Becher des Zorns. Da wurde besprochen, was ist gewesen, dass es dir zu schlecht geht. Und dann haben wir Uri, Uri, erwache. Und da ist es ein bisschen mehr in die Zukunft. Was sollst du jetzt tun? Du sollst anziehen die Kleider deiner Pracht. Du sollst wieder prächtig sein, du sollst wieder stark sein, du sollst dich erheben. Ich habe gesagt, Hit Orri heißt aufwachen und Uri, Orer, heißt auch aufwachen. Das ist immer dieselbe Wurzel. Ich habe übrigens gesehen, dass sich Grammatikbücher nicht ganz einig sind, ob die Wurzel Ayin Waf Resh oder Ayin Resh Resh ist. Ich neige dazu, Ayin Resh Resh zu behaupten. Ist aber jetzt egal, es ist eindeutig in beiden Wörtern dieselbe Wurzel. Hit Orer ist aufwachen und Orer ist auch aufwachen. Jetzt sind das aber offensichtlich nicht ganz dieselben Wörter. Das eine ist Hitbael, das andere ist Piel. Aber, oder wenn man die geminierten Wurzeln mit einem eigenen Namen versieht, dann ist es der sogenannte Pollel, falls wir solche Grammatikprofessoren hatten, die darauf herumreiten. Sonst ist es einfach ein Piel von Wurzeln, wo die letzten zwei Wurzelbuchstaben gleich sind. Jedenfalls, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Hit Orer und Orer, wenn beides aufwachen heißt? Ich habe extra ein bisschen nachgeschaut, ob es eh auch im Bibelhebräischen passt, weil im modernen Hebräisch ist es eh genauso. Nur die Frage ist, passt es auch fürs Bibelhebräische? Das tut es. Vorschläge, was ist der Unterschied zwischen Hit Orer und Orer?
Na, Hit Orer ist also so das Reflexive. Ich finde es auch ganz, ich hatte hier Hirsch nebendran liegen und er übersetzt es so mit rüttele dich auf. Also weck dich selber auf, rüttele dich auf.
Du bist auf der richtigen Spur, Aber noch nicht ganz. Aber du hast natürlich mal die richtige Fährte. Der Hit bei L ist ja reflexiv. Er kann übrigens auch ins Passive gehen. Das wird uns hier helfen. Normalerweise ist er reflexiv und jetzt denkst du an, naja, sich aufwecken. Wie kann man sich selber aufwecken? Es geht vielleicht mehr ins Passive. Aufwachen, weil es einfach passiert, dass man aufwacht. Während Aurair ist wirklich sehr aktiv, so wie ein normaler PL. Man tut etwas, und zwar sogar relativ intensiv. Der Unterschied zwischen Hit-Aurair und Aurair ist, Hit-Aurair ist Aufwachen im Sinn von, ich bin halt wach geworden, weil es irgendwie geschehen ist. Ich habe geschlafen, jetzt bin ich wach geworden, weil ich habe schon lange genug geschlafen. Und ich habe das nicht beschlossen. Ich habe nicht gesagt, jetzt stehe ich auf, sondern ich bin aufgewacht. Oder es war irgendein Geräusch, das mich aufgeweckt hat. Also bin ich wach geworden. Es ist sozusagen passiert, ich bin wach geworden, weil die Zeit abgelaufen ist, dass ich geschlafen habe. Während Aurair ist wesentlich aktiver. Aurair heißt eigentlich auch, und das kann man sich auch in anderen Stellen danach anschauen, Aurair heißt auch jemanden erwecken. Also nicht nur sich selbst erwecken, sondern auch andere erwecken. Wir haben in Shihashirin, Tachatatapur Orticha, unter dem Apfelbaum habe ich dich erweckt. Also, Aurair ist aktiver. Und ich glaube, das ist das, was hier diese beiden Absätze kennzeichnet. Nämlich, das eine ist, es ist vorbei und jetzt ist es Zeit aufzuwachen. Aber du hast doch nicht, weiß Gott, was getan. Es ist einfach nur so, dass die Zeit vorbei ist, in der du in dem Fall nicht geschlafen hast, sondern gelitten hast. Also der Kontext ist ja leider ein bisschen ein anderer, als einfach nur geschlafen zu haben. Aber es ist jetzt vorbei. Und jetzt wach auf. So wie jemand, der vom Schlaf aufwacht, weil man halt aufwacht. Während die Aufforderung Uri, erwecke, nämlich dich in dem Fall, dich selbst, ist auch etwas Aktives. Du sollst jetzt aufstehen und was tun. Und so ist es auch, das ist auch das, was wir im Text erfahren. Uri livshi usevzion, kleide dich mit deiner Kraft. Livshi bigdetiv artech, zieh an die Kleider deiner Tiferet, deiner Pracht und so weiter. Ja? Also hier ist viel etwas Aktiveres. Jetzt mach was aus dir. Und darum sind das zwei verschiedene Schritte, in dem, was hier im Text gesagt wird. Zuerst wurde gesagt, ich, Hashem, bin der, der dich tröstet, nämlich ich und kein anderer. Dann wurde gesagt, ja, du hast fürchterlich gelitten, darum sind wir jetzt überhaupt in der Situation, dass du Trost brauchst, aber das ist jetzt vorbei und jetzt ist Zeit aufzuwachen. Und dann wurde gesagt, jetzt erheb dich und tu was und mach was aus dir. Also der dritte Teil will von uns, dass wir aktiv werden, dass wir aufstehen, dass wir wirklich wer sind. Und dann haben wir diesen Schluss mit Suru Suru Zeunisham. Das klingt ein bisschen verwirrend, weil jetzt hatten wir lauter so positive Begriffe wie aufwachen, kleide dich in deine Pracht, wunderschön. Und jetzt heißt es auf einmal, geh weg von dort und berühre nichts an, was Tamei ist. Dieses Suru Suru und Zeumi Sham geht hinaus von dort, wird im Allgemeinen gelesen als hinausgehen von den Völkern, wo man im Exil ist. Das ist aus dem Kontext, ist das die einzige sinnvolle Erklärung, die auch alle Kommentare so bringen. Geht weg von dort, wo ihr jetzt seid. Und dann heißt es Tami Altigau, berührt nichts Unreines. Und Zeumi Tocha geht hinaus von ihr, das muss irgendwas Feminines sein, weil Mitocha hat eine feminine Endung, geht hinaus aus ihr. Hibaru nos ekli Hashem. Hibaru wird von allen Kommentaren erklärt als von der Wurzel Bet Resh Resh. Das ist ein bisschen eine außergewöhnliche Form. Normalerweise würde der Hifil von Bet Resh Resh heutzutage ein bisschen anders ausschauen, aber es ist ein Hifil von Bet Resh Resh. Niemand hat eine andere Lesart. Es ist halt eine irgendwie speziellere, vielleicht archaischere Form dieses Wortes. Hibaru nos ekli Hashem. Macht euch rein, wie ihr tragt die Kilim, die Geräte Hashems. Kilovechi person tzeu, der nicht ihn hasst, geht ihr hinaus und so weiter. Jetzt, was ist da gemeint? Es gibt in den Kommentaren im Wesentlichen zwei Linien. Die eine Linie, die aus dem aramäischen Targum kommt, denkt bei, naja, nichts Unreines anrühren, und die, die tragen die Geräte Gottes, an die Leviim und sagt, aha, das Ganze ist jetzt eine Vorankündigung der messianischen Zeit, die war in den Sätzen davor auch schon da. Jetzt ist es Zeit, es soll endlich rausgehen von dem Exil, in dem ihr seid. Und die Leviim, das sind die, die die Geräte Hashems tragen. Leviim sind ja für die Pflege und den Transport von Tempelgeräten zuständig. Die sollen aufpassen, nichts Unreines anzurühren, weil jetzt wird es aktuell, jetzt wird es interessant, jetzt kommt ja der Tempeldienst wieder. Also müssen sich die vorbereiten. Dann ist das Ganze vor allem ein Hinweis, ihr macht euch bereit, ihr kommt jetzt sogar so weit, dass ihr diese Art von Problem habt, dass die Leviim aufpassen müssen, inklusive der Kohanim, würde ich sagen, dass die, die Tempelgeräte anrühren, aufpassen müssen, sich tahor zu halten und nichts angreifen, was Tamel ist. Das ist eine Linie, diesen Satz zu verstehen. Man kann aber auch sagen, die Erklärung passt nicht ganz. Ibn Ezra bringt die Erklärung nur als zweite, als Yesh Omrim, und sagt dann, das ist aber nicht die richtige. Weil der Einwand, den man haben kann, ist nicht ganz das, was weitergeht, passt eigentlich nicht so ganz. Außerdem steht ja nichts explizit da von Leviim, sondern es ist ein, der Text wendet sich anscheinend an Israel als Ganzes. Also man muss das gar nicht so lesen. Die andere Linie, die ist unter anderem bei dem Rav Yosef Kara, der heute schon erwähnt wurde im Shigur vor mir. Der Yosef Kara war im Mittelalter in Frankreich, ein Zeitgenosse von Rashi. Die kannten einander. Yosef Kara war, glaube ich, jünger, aber sie kannten einander. Yosef Kara hat auch in Frankreich in Troyes gelebt und kannte Rashi. Die waren nicht sehr weit auseinander geografisch. Und es gibt zu Neviim, zu einigen, zu Ketuvim und zu Neviim, zu etlichen Büchern im Tanach einen Kommentar von ihm. Und dieser Yosef Kara, der sagt, die Klei Hashem, die Leute sollen sich reinhalten, Hitbareru, sie sollen sich reinhalten. Nosei Klei Hashem, die tragen die Geräte Gottes, was sind diejenigen, die Geräte Gottes tragen? Elo Yisrael, Shenosin Ol Mitzvotai. Das ist Israel, die tragen das Joch meiner Mitzvot. Also hier wird darauf Bezug genommen, dass der Satz überhaupt nicht von Leviim im engeren Sinn spricht, sondern es gilt für uns alle. Und wir sollen uns fernhalten von dem, was Tameh ist. Wir sollen nichts anrühren, was Tameh ist, weil wir sind die, die Klei Hashem tragen, die Mitzvot tragen. Diese Interpretationslinie gibt es auch in etlichen anderen Kommentatoren. Wie gesagt, Ibn Ezra bringt das auch und sagt, Ibn Ezra nimmt sich nicht immer ein Blatt vor den Mund. Ibn Ezra bringt zu den Nosei Klei Hashem, Hem Israel, das ist Israel, Nosei HaTorah, die Tora tragen. Und dann sagt Ibn Ezra, weil er ja weiß, dass es die andere Meinung auch gibt, Veyesh Omrim Al HaLeviim, und es gibt welche, die sagen, das ist auf die Leviim, Shehem Nosei HaAron, das sind diejenigen, das sind die Leviim, die den Aron tragen. Und dann sagt Ibn Ezra, Beharishon, die erste Meinung, Nachon Be'enai, ist richtig in meinen Augen. Also Ibn Ezra war nicht immer so bescheiden, sondern wusste genau, welche Interpretation er für die richtige hält. Jetzt, wenn ich das so lese, dann ist auch dieses sich nicht Tameh machen vielleicht jetzt weniger eine halachische Aufforderung, weil es ist nicht verboten, von irgendwas Tameh zu werden. Im Gegenteil, das kann einem passieren, ob man will oder nicht. Und das kann auch in Eretz Israel passieren. Manche, wie der Radak, bringen das so, dass sie sagen, bei den Völkern, wo man im Exil war, da gab es so viel Götzendienst und dieser Götzendienst ist Tameh. Und drum, das ist das, worauf das hier anspielt. Wir sollen von dem raus, wo es all diese Tumah von dem Götzendienst gibt. Das ist eine Lesart. Ich kann mir übrigens sehr gut vorstellen, dass zur Zeit des Radak diese Lesart vielen Leuten sehr aktuell erschienen ist. Aber es steht jetzt nicht im Text nicht explizit vom Götzendienst der anderen Völker, sondern es steht einfach nur, wir sollen nichts anrühren, das Tameh ist. Der aramäische Targum an dieser Stelle übersetzt es so, dass man auch verstehen kann, wir sollen keine Opfer bringen, die Tameh sein könnten. Also da kommen wir schon in etwas hinein, was wir bei Jesaja öfter sehen. Wir kennen das ja ganz gut, die berühmte Stelle, die wir vor kurzem auch hatten, wo er sagt, diese ganzen Opfer sind nichts wert, wenn ihr nicht anständig und ehrlich seid. Also da kommen wir schon in diese Richtung. Macht euch in euren Mitzvot, die ihr macht, nicht Tamei, indem ihr zwar äußerlich so lieb und fromm seid und alles brav macht, aber in Wirklichkeit ist das, was ihr macht, ein bisschen unrein. Es heißt dann nämlich auch weiter, der Satz geht weiter nach Tamei Altigao, nachdem gesagt wurde, rührt nichts an, dass Tamei ist. Zeumitocha geht hinaus aus ihr, nämlich aus den fremden Ländern, aus den fremden Städten, wird meistens erklärt. Und dann Hibaru von eigentlich Hibarer, macht euch rein, so wie Barur, klar. Und Berer ist rein sein im Sinn von etwas ist klar, nicht trüb, nicht undurchsichtig. Also wir sollen nicht irgendwie so ein bisschen getrübt und undurchsichtig sein, sondern klar sein in dem, was wir tun. Und ich würde sagen, hier ist schon auch gemeint, nicht jetzt nur eine halachische Aufforderung, sondern auch eine ethische Aufforderung. Achtet darauf, dass ihr in eurem Tun nicht Tamei seid. Tamei sein ist nicht verboten. Also es geht um Dinge, die sind... vielleicht nicht verboten, aber sie sind auch nicht das, was heilig ist. Sie sind nicht das, wo Gott ist. Wenn jemand sich formal korrekt verhält, aber vielleicht unfair ist zu Menschen oder irgendwie unethisch handelt, dann ist das auch eine Art von geistigem Tamei sein. Und daher auch dieser Begriff des Klarseins. Wir sollen uns reinmachen im Sinn von klar, wie ein Wasser, das klar ist. Oder auch ein Text, wir kennen das von dem Begriff Berur, der klar ist, wo man sich auskennt, wo man nicht verwirrt ist, was jetzt eigentlich los ist. Weil wir sind diejenigen, die die Träger der Tora sind. Und jetzt kommt ein interessanter Satz, über den ich viel nachgedacht habe, und ich habe nicht so eine Antwort, eine Lösung in einem Satz, sondern ich habe nur eine Richtung. Es steht hier, Kilo vechipazon tizio, denn nicht in Hast werdet ihr hinausgehen, und so weiter. Ihr werdet nicht hinausgehen in Form einer Flucht, sondern Hashem wird mit euch gehen und Gott, der Gott Israels wird euch bewachen. Aber dieses Kilobe Chipason TCU, das spielt ganz deutlich auf etwas an. Wann ist Am Israel mit Chipason aus etwas rausgegangen? Berühmter Satz. Wann sind wir aus etwas rausgegangen mit Chipason?
Schrei.
Ganz genau, richtig. Es war übrigens in der Parascha der letzten Woche, aber ich gebe zu, ich habe nachgeschaut, wo es ist und habe gedacht, oi, das war ja gerade in der Parascha. Aber wir kennen das. Wir kennen es meistens eher aus der Haggadah. Denn dort steht es ausdrücklich. Ich habe mir ein Lesezeichen hineingelegt. Es war in Parashat Re'eh. Es war in Parashat Re'eh. Re'eh Tetzayin 16. Und zwar in Vers Nummer 3. Da geht es um das Matzot-Essen. Wir sollen essen Matzot Lechem Oni, ki vechipason yatzata mi Eretz Mitzrayim. Denn in Hast mit Chipason bist du hinausgegangen aus Eretz Mitzrayim. Also hier ist es umgekehrt. Hier steht, ihr werdet nicht mit Chipason hinausgehen. Ich habe hier Übersetzungen gesehen, beim Jesaja, die sagen zu Chipason Panik oder Chaos. Eigentlich ist aber Chipason die Hast, die Eile, die Hast. Das ist natürlich, das kann mit Panik oder mit Chaos zu tun haben, aber eigentlich heißt das nicht. Chipason heißt möglichst, möglichst schnell, hastig. Und das ist es nicht. Und interessanterweise hat das hier eine Verbindung. Wie gesagt, ich habe nicht eine Antwort auf diese Beobachtung, sondern ich kann es nur irgendwie in eine Richtung interpretieren. Weil wir nicht mit Chipason hinausgehen aus den Ländern, wo wir im Exil sind, sondern das nach und nach irgendwie geordneter, schrittweise oder vielleicht auch nicht geordnet, aber jedenfalls nicht schnell, sondern tropfend geht, ist es besonders wichtig, dass wir darauf achten, uns nicht Tamei zu machen und uns reinzuhalten. Das hat irgendeinen Zusammenhang. Ich überlasse es den gelehrten Zuhörerinnen, über diesen Zusammenhang nachzudenken. Aber irgendwie hängt es offensichtlich zusammen. Es steht hier Ki, lobe ich die Person. Denn, oder Ki kann man verschieden übersetzen, sagen wir mal denn, das könnte auch sowas mit der damit oder das sein. Nicht in die Person seid ihr hinausgegangen, werdet ihr hinausgehen. Das ist nicht so wie jetzt hier mit Zerayim, wo alles an einem Tag passiert und wir plötzlich mal Zopf essen müssen, weil wir kein Brot backen können, sondern hier wird in aller Ruhe Brot gebacken, weil das geht nicht mit die Person, nicht mit Hass, nicht mit Eile, sondern in irgendeiner Art die Zeit braucht. Und anscheinend ist es gerade deshalb wichtig, dass wir uns vorher reinhalten. Also am Schluss hat diese Haftara nicht nur dieses Motivierende und Aufbauende, das sie natürlich ganz stark betont, quer durch den Text, dass wir getröstet werden, dass die schlimmen Zeiten vorbei sind, dass wir jetzt aktiv werden sollen und uns erheben sollen, etwas Großes aus uns selbst zu machen, sondern auch eine Mahnung, passt's auf, da gibt es Sachen, die sind Tamei, von denen müsst ihr euch fernhalten, nur dann wird das gelingen. Gut, das waren meine Anmerkungen zu Haftarah.